Wiesbaden, 6. Juni 2013. Ich stehe auf dem Schlossplatz in der Altstadt, hinter mir der Hessische Landtag, schräg links die große Marktkirche. Es ist ein super schöner Tag, die Sonne scheint, der Himmel ist strahlend blau. Ich stehe mit dem Blick aufs Rathaus, alles ist mit Fahnen geschmückt, Polizisten stehen bereit, Absperrungen halten die Straße frei und der Platz ist gerappelt voll. Was ist an diesem Tag los? König Willem Alexander der Niederlande kommt zu Besuch zusammen mit seiner Frau Königin Maxima. Die Königsfamilie stammt ja aus Hessen und so kommen diese sozusagen auf Heimatbesuch an diesem Tag. Und es sind richtig viele Leute gekommen, um die beiden zu begrüßen. Ja, wir stehen da so bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde und warten gespannt. Und dann schließlich ist der große Moment da. Rechts aus der Marktstraße vom Rathaus kommt eine Kolonne gefahren. Da kommen Motorräder, Limousinen und schließlich hält ein Auto mit der königlichen Flagge direkt vor dem Rathaus. Dann steigen Leibwächter aus, gehen um das Auto herum und öffnen die Hintertüren. Und dann steigt der König aus und die Königin. Und sofort ist die Menge am Jubeln, alle freuen sich, alle winken dem Königspaar zu. Und der ganze Schlossplatz guckt nur noch in diese eine Richtung zu den beiden hin. Für mich war das auch ein großartiger Moment, mitten in dieser Menge zu stehen, einen echten König, eine echte Königin zu sehen. Ja, hinter mir schräg beschwert sich irgendeine Frau, dass ich zu groß bin und sie nicht sehen kann, aber die habe ich dann auch schnell wieder aus dem Kopf vergessen, weil ich auch ganz begeistert bin von ihren Majestäten. Andere sind schon ganz, ganz früh an diesem Morgen da hingekommen, haben sich da ganz vorne Plätze gesichert. Die jubeln jetzt aus vollem Herzen. Manche dürfen sogar dem König die Hand schütteln. Wieder andere stehen ein bisschen weiter hinten, verfolgen das Ganze so höflich interessiert. Und ja, manche gehen vielleicht auch vorbei, quetschen sich so ein bisschen durch die Menge und denken sich so ein bisschen, ja, gut, nichts Besonderes. 2000 Jahre vorher, 2000 Kilometer entfernt. Ich lese vor aus Matthäus 21. Lasst uns dazu zusammen aufstehen, soweit das möglich ist. Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, kurz vor Betphage am Ölberg, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Geht in das Dorf, das ihr da vor euch seht, sagte er. Gleich wenn ihr hineingeht, werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie her. Sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet einfach, der Herr braucht sie und wird sie nachher gleich wieder zurückbringen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was der Prophet Zacharia gesagt hat. Zitat, sagt der Tochter Zion, Jerusalem, dein König kommt zu dir, er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, und zwar auf dem Fohlen, dem Jungen des Lasttiers. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg, führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, dann legten sie ihre Umhänge über die Tiere und er setzte sich auf das Fohlen. Sehr viele Menschen breiteten jetzt ihre Umhänge auf den Weg aus, andere hieben Zweigen von den Palmen ab und legten sie auf den Weg. Die Leute, die vorausliefen und auch die Jesus folgten, riefen Hosianna, dem Sohn Davids. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna, Gott in der Höhe. Als Jesus in Jerusalem einzog, ging es wie ein Beben durch die ganze Stadt. Und man fragte, wer ist das? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete, das ist der Prophet. Es ist Jesus aus Nazareth in Galiläa. Wir nehmen wieder Platz. Eines der ganz, ganz großen jüdischen Feste steht an, das ist Pessach oder auch Passa genannt. Die Juden feiern den Auszug aus Ägypten tausende Jahre vorher, wenn wir in der Bibel zurückblättern. Gott hatte das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit und heute ist wieder einmal der Tag gekommen, dieses Ereignis zu feiern. Jesus kommt mit seinen Jüngern von Osten her über das Dorf Betphage und man konnte sich da einen Esel ausleihen. In irgendeinem Kommentar habe ich gelesen, da war wohl so eine Art Eselsverleih. Ein komisches Wort, Eselsverleih, aber ist wohl wirklich so. Und konnte sich da ein Tier ausleihen, um in die Stadt weiterzureiten. Das nimmt Jesus in Anspruch. Zwei Jünger sollen ihm ein Tier leihen gehen und dann macht er sich damit auf den Weg. Als er sich dann der Stadt nähert, fangen die Leute an, ihm von Herzen zuzujubeln. Sie breiten Kleider aus und Palmzweige auf den Weg. Ich glaube, das war damals so ein bisschen das Pendant zu einem roten Teppich ausrollen. So begrüßte man einen König. Einen roten Teppich hatten sie noch nicht, deswegen Palmzweige und Kleider. Dann rufen die Leute Hosianna auf Hebräisch. Das heißt eigentlich, hilf doch, Herr. Also das ist eigentlich ein Hilferuf gewesen. Aber zur Zeit von Jesus hat sich das so ein bisschen verselbstständigt und die Leute haben das einfach gerufen, wenn sie Gott loben wollten. Hosianna oder übers Lateinische Hosianna, dem Sohn Davids, dem Nachfahren und Thronerben König Davids von Israel. Das rufen die Leute. Die kennen ihre Bibel. Als sie Jesus da auf dem Esel nach Jerusalem reinreiten sehen, da haben sie sofort das Alte Testament im Kopf, den Propheten Sacharja, Kapitel 9, wo er schreibt, Tochter Zion, Jerusalem, Israel, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, und zwar auf dem Fohlen, dem Jungen des Lasttiers. Mehr noch, sie verstehen, dass das nicht nur irgendein König ist, der da kommt, sondern sie rufen weiter, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Das ist ein Zitat aus Psalm 118. Und es gibt vermutlich damals schon eine jüdische Tradition, die besagt hat, Leute, wenn der Messias kommt, der Erlöser, den Gott schickt, dann begrüßt ihn mit diesem Bibelzitat. Möglicherweise gab es das damals schon. Und die Leute begrüßen ihn, Jesus, als den König und als den Erlöser, den Gesalbten, den Auserwählten Gottes. Er ist der Herr des himmlischen Königreichs und jetzt kommt er zu ihnen. Ja, wieder so eine Situation. Viele stehen ganz vorne, rufen Jesus zu, legen ihm Gewänder, Palmzweige hin. Andere stehen ein bisschen weiter hinten, machen den Hals lang, sind höflich interessiert. Und auch hier gehen wahrscheinlich wieder einige Leute vorbei und denken sich, ja gut, was soll's. Manche Leute fragen, wer ist das denn? Logisch, aus der ganzen Welt kommen zu diesem Fest hier Juden zusammen. Die Leute in Israel haben natürlich Jesus schon erlebt. Die haben ihn gehört, sie haben seine Wunder gesehen. Aber hier kommen ja jetzt auch Juden aus Griechenland, aus Syrien, aus Ägypten oder weiß ich woher. Und viele davon haben ja noch nie was von Jesus gehört. Deswegen, klar, die Frage, wer ist das denn? Manche sagen, das ist der Prophet, Jesus aus Nazareth in Galiläa. Andere sagen, ach, das ist der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Nach dem Motto, da kommt eh nichts Gutes her. Zwei Ereignisse, zwei Könige, die eine Stadt besuchen in diesen beiden Geschichten. Einiges ist sehr ähnlich, damals in Jerusalem und vor einigen Jahren in Wiesbaden, aber einiges ist auch sehr anders. Mir sind zwei Sachen besonders ins Auge gefallen und das eine ist, hier wird Jesus vorgestellt als der sanftmütige König. Das Wort ist ein bisschen vielseitiger, als man das im Deutschen so übersetzen kann. Das Wort sanftmütig, das steht an der Stelle, wo der Matthäus hier aus dem Propheten Sacharja, also dem Alten Testament, zitiert. Das ist also ursprünglich Hebräisch und der Sacharja, der schreibt da, dass dieser König ein Onni ist. Onni heißt arm, demütig, sanft. Arm, demütig, sanft. Also das Wort, das hat eigentlich, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, was mit Niedrigkeit zu tun, mit Schlichtheit, mit Einfachheit. Und das finde ich total faszinierend. Wir haben es ja hier mit Jesus zu tun, der Gott selbst ist, sagt die Bibel an anderer Stelle. Also wenn wir ihn ansehen, dann erfahren wir etwas darüber, wer und wie Gott ist. Und ich finde es so faszinierend, dass Gott auf der einen Seite in der Bibel dieser mächtige, ehrfurchtgebietende und gefährliche Herr ist. Denken wir nur mal an die Geschichte zurück damals, als das Volk Israel aus der Sklaverei kam. Sie kommen am Berg Sinai in der Wüste an. Gott gibt ihnen die 10 Gebote. Und da war das eine furchtgebietende Erscheinung. Der ganze Berg rauchte. Es gab Blitze, es gab Donner, es gab Erdbeben. Auch so kann Gott erscheinen und er tut das immer wieder. Aber gleichzeitig, wenn wir mal diese Szene hier mit Jesus angucken, kann Gott auch anders. Er kann auch sanft, er kann auch schlicht. Jesus, der menschgewordene Gott, er kommt als einfacher Mensch. Er ist Thronerbe, er ist Nachfahre der Königsfamilie Israels, aber gleichzeitig kommt er als einfacher Mensch. Er ist nicht in einem Palast zur Welt gekommen, sondern in einem Stall. Er ist nicht reich und berühmt geworden, sondern ein bodenständiger Arbeiter. In den alten Bibeln steht Zimmermann drin, ich glaube, das entspricht heute einem Architekten. Also ein Handwerker, so wie das viele hier in Virl auch sind. Er kommt nicht mit einer Motorradkolonne, mit Limousine, mit Flaggen, sondern auf einem schlichten Esel nach Jerusalem geritten. Auch nicht auf einem Pferd, weil das waren die Tiere, auf denen man damals militärische Feldzüge machte. Aber er will ja nicht kommen, um die Leute jetzt zu erobern, sondern er möchte sie gewinnen für die Liebe Gottes. Palmsonntag hat als Thema genau das, dass dieser sanftmütige, milde, gütige König Jesus zu uns kommt, dass er zu mir kommt. Er kommt, um uns aus der Distanz zu Gott zurückzuholen, zurück in die Liebe Gottes des Vaters. Jemand hat mal geschrieben, Jesus holt uns zurück in die Vaterarme Gottes. Er will die Menschen, zu denen er kommt, nicht erobern, sondern er kommt und verkörpert die Sanftheit und die Freundlichkeit und den Frieden Gottes. Er heilt unsere Wunden, sagt die Bibel. Er ist unser Licht in jeder düsteren Lebenslage. Er kommt, damit jeder von uns schon jetzt in seinem Leben spüren kann, dass Gott echten tiefen Frieden bringt in mein Herz, in mein Leben und eines Tages auch in die ganze Welt. Ich kann über den Charakter von König Wilhelm Alexander überhaupt nichts sagen. Ich muss sagen, wie ich damals so stand und ihn da so gesehen habe, da wirkte er sehr sympathisch auf mich, wie er da so ausstieg, uns zuwinkte, wie er da Hände schüttelte. Aber ganz klar, persönlich kennenlernen werde ich ihn sehr wahrscheinlich nie. Das ist bei Jesus anders. Da gibt es nicht nur, so wie in Wiesbaden damals, den König auf der einen Seite und die Königin und dann so die Menschenmenge, so diese anonyme Masse, sondern Jesus kennt mich und ich kann ihn auch kennenlernen. Er liebt mich und Ziel meines Lebens ist, ihn auch zu lieben, ihn zurückzulieben mit der Liebe, mit der er mich zuerst geliebt hat. Er ist mein und dein König, er kommt, um uns ganz persönlich in Gottes Königreich einzuladen, als seine Kinder. Ein zweites, wenn man das hier so hört, dass Jesus als ein sanfter und schlichter König kommt, kann man einen Denkfehler begehen. Man kann daraus fälschlicherweise den Schluss ziehen, ach ja, Jesus ist so ein harmloser, netter Kerl. Nein, ist er nicht. Sondern er kommt sanftmütig, aber er kommt als König. Er weiß, dass er von seinem himmlischen Vater von Gott zur Herrschaft berufen ist. Wenn wir mal so in die Monarchien Europas gucken, da ist es ja so, dass die Könige vor allen Dingen Repräsentanten sind. Das ist eine anspruchsvolle und eine wichtige Aufgabe, klar, aber die politische Macht liegt beim Parlament. In den Niederlanden, in Spanien, Großbritannien und so weiter. Aber Jesus, der wird tatsächlich herrschen. Er wird tatsächlich alle Macht in der ganzen Welt auf sich vereinen. Und in dem Vers, den der Matthäus hier aus dem Alten Testament zitiert, da wird auch beschrieben, was für ein Umfang sein Königreich haben wird. Ich lese es nochmal vor. Zum einen heißt es hier, Tochter Zion, Jerusalem, dein König kommt zu dir. Aber wenn man dann ein paar Verse weiter guckt, heißt es da, von Meer zu Meer reicht seine Herrschaft. Vom Strom des Euphrat, also Nahe Osten, bis zu den Enden der Erde, sprich die ganze Welt. So wird das Königreich Gottes aussehen, was durch Jesus anbricht, was hier auf der Erde anfangen wird und was dann in der Ewigkeit im Jenseits weitergeht. Und Matthäus zitiert das genau mit dieser Absicht, um zu sagen, Leute, dieser Jesus, um den es hier geht, das ist dieser von alters her angekündigte König. Das ist der, von dessen Herrschaft gesagt wird, sie geht von Meer zu Meer bis an die Enden der Erde. Das wird geschehen, sagt die Schrift, wenn Jesus ein zweites Mal wiederkommen wird. Er wird herrschen über die gesamten 510 Millionen Quadratkilometer auf dieser Erde. Dazu kommt natürlich die unsichtbare Welt und das Himmelreich. Und in seinem Herrschaftsbereich wird jedes Leben liegen. Er wird über jede Seele herrschen, über jeden Menschen, über einfach alles. Es wird also tatsächlich mal eine ewige Weltherrschaft geben. Aber es ist gut zu wissen, dass die nicht in den Händen von zum Beispiel einem Putin oder so liegt, sondern in den Händen von Jesus Christus, dem gütigen, liebevollen, gerechten König. Wenn ich so an diesen königlichen Besuch in Wiesbaden damals zurückdenke, da denke ich so, das war wirklich richtig beeindruckend. Also auch mein Herz hat da wirklich höher geschlagen. Abgesehen davon war das eine sehr willkommene Ausrede, an diesem Tag nicht fürs Examen zu lernen, habe ich sehr genossen. War wirklich ein tolles Erlebnis. Aber letzten Endes war es auch eigentlich nur das. Ein tolles Erlebnis. Eine schöne Erinnerung. Aber ganz ehrlich, ob man jetzt dem König der Niederlande schon mal begegnet ist oder nicht, letzten Endes macht es eigentlich für mein Leben keinen wirklichen Unterschied, wenn man es mal nüchtern ansieht. Auch das ist bei Jesus anders. An Jesus kommt keiner vorbei. Vor ihm wird jeder von uns einmal stehen. Ob wir seine Königsherrschaft hier auf der Erde noch mitbekommen werden, die quer durch die Bibel angekündigt ist, das wissen wir nicht. Aber seine Herrschaft wird sich, wie gesagt, in der Ewigkeit, in der neuen Welt, im Jenseits fortsetzen. Und spätestens da wird jeder von uns vor seinem Thron stehen. Und die Frage, die ich mir stellen muss, werde ich Jesus dann als Kind Gottes und als Bürger seines Reiches gegenüberstehen? Werde ich dann sein Anhänger und sein Getreuer sein? Bin ich in diesem Leben seinem Ruf gefolgt? Habe ich seinen Auftrag für mich angenommen? Oder wird er mir dann immer noch fremd sein? Werde ich mich dann, so wie die vielen Leute hier, werde ich mich dann freuen, dass er kommt? Werde ich mich freuen, dass ich die größte Entscheidung meines Lebens richtig getroffen habe, nämlich für ihn? Oder werde ich dann bitter einsehen müssen, dass ich dieses Wichtigste im Leben verpasst habe? Bin ich dann vielleicht sogar immer noch ein Rebell, der sich gegen seine rechtmäßige Herrschaft auflehnt? Wird er mir gegenüberstehen als Retter oder als Richter? Ich habe letzte Woche oder letztes Mal in meiner Predigt so diesen Gedanken gesagt, Passionszeit, in der wir ja noch sind, ist dazu da, so eine Art geistliche Bestandsaufnahme zu machen, also mal zu gucken, wo stehe ich eigentlich im Glauben gerade, wo bin ich auf meinem Weg mit Jesus vielleicht irgendwie eingeschlafen, wo gibt es Sünde in meinem Leben, wo brauche ich Vergebung und einen Neuanfang, wo ich mich mehr auf Jesus ausrichten muss als bisher. Oder bin ich überhaupt schon den Schritt gegangen, dass ich Jesus mein Leben anvertrauen möchte, dass ich ihn als meinen rechtmäßigen König anerkannt habe? Ich glaube aber, so eine geistliche Selbstprüfung und so eine Neuausrichtung in der Passionszeit ist nicht nur wichtig für mich als einzelnen Christen, sondern auch für uns als eine ganze Gemeinde. Ich glaube, da ist die Passionszeit eine super Chance zu prüfen, ob König Jesus hier unser Fokus ist nach wie vor oder ob es vielleicht auch Stellen gibt, wo wir unseren Kurs korrigieren müssen. Unser Job als christliche Gemeinde ist nicht, das kulturelle Leben unserer Dörfer zu bereichern. Auch wenn es schön ist, wo uns das gelingt. Unser Job ist nicht, dass Menschen hier einfach nur eine schöne Zeit mit tollen Erlebnissen haben. Das ist toll, wenn das so ist, aber es ist nicht der letzte Hauptzweck. Unser Job als Gemeinde ist nicht einfach nur nette Gemeinschaft und Geselligkeit. Auch das nichts Schlechtes an sich, aber es ist nicht der letzte Zweck. Unser Job als Gemeinde ist, König Jesus zusammen zu dienen und nach seinem Willen zu leben. Ihm zu folgen, damit er uns immer mehr zu den Menschen formt, als die wir ausgedacht sind. Als Gemeinde sind wir dazu da, dass Menschen sehen, was hier passiert und dass sie dadurch erleben, Jesus ist anwesend in unserer Mitte und er ist anwesend in der Mitte unseres Herzens. Und wow, er will auch mir begegnen. Unser Job als Gemeinde ist außerdem, Menschen einzuladen, diese beste Entscheidung ihres Lebens zu treffen, nämlich ein Jünger von Jesus zu sein. Und dadurch ein Kind Gottes und ein Bürger seines Königreichs zu werden. Und das ist eben nicht nur die Aufgabe von einem Pastor, einem Kirchenvorstand, von den Gruppenleitern, sondern jeder Einzelne, der Jesus folgt, ist da gefragt. Jeder Einzelne soll wie so ein Stein im Wasser der Welt sein, der dann so Wellen zieht, sich ausbreitet. Ja, und Wenn er dann eines Tages wirklich kommt, wann auch immer das sein wird, dann ist es gut, wenn wir dann fröhlich sagen können und guten Gewissens, wir haben die Aufgabe erfüllt. Wir haben den Auftrag gepackt und wir sind mit ihm vorwärts gegangen und in seiner Spur gewesen. Es wird die Zeit kommen, wenn sich erfüllt, was die Bibel sagt, dass Jesus ein zweites Mal in diese Welt kommen wird. Wann? Keine Ahnung. Es kann in Tausenden oder Hunderten Jahren sein. Es kann aber auch nächste Woche oder heute Nachmittag sein. Klingt vielleicht übertrieben, aber es ist tatsächlich so. Er kam damals beim ersten Mal sanft, schlicht, ruhig, auf einem Esel reitend. Aber beim zweiten Mal wird er als der allmächtige, siegreiche Herr des Universums kommen, der ein für alle Mal das Böse überwinden und auslöschen wird. Timothy Keller, ein US-amerikanischer Pastor aus New York, hat mal geschrieben, Jesus zahlte die Strafe für unsere Sünden, damit er eines Tages das Böse und das Leiden vernichten kann, ohne uns zu vernichten. Ich lese es nochmal. Jesus zahlte die Strafe für unsere Sünden, damit er eines Tages das Böse und das Leiden vernichten kann, ohne uns zu vernichten. Und das ist, worauf wir hinleben. Unsere Berufung als einzelne Christen und als ganze Gemeinde heißt, möglichst viele Menschen sollen von Jesus hören, dass er für sie aus Liebe gestorben ist, dass er sie zu ihrer wahren Identität führt, nämlich Söhne und Töchter Gottes zu sein und dass jeder von uns ein Botschafter und ein lebendiger Liebesbrief Gottes wird. Bis Jesus zum zweiten Mal als König eintrifft, sollen wir möglichst viele Menschen zu ihm einladen, damit sie dann mit uns zusammen ihm zujubeln und ihn willkommen heißen, damit er auch ihnen nicht mehr als Richter erscheint, sondern als Retter, den sie jubelnd willkommen heißen, damit sie ein Teil von seinem Königreich werden, wo seine Liebe regiert, sein Frieden, seine Wahrheit und seine Macht. Amen.